einen wunderschönen Montagabend. Hoffentlich haben Sie den Wochenstart gut geschafft und sind mittlerweile im wohlverdienten Feierabend.
Daher das Motto, lehnen Sie sich zurück. Wir fassen Ihnen die Themen, die heute für Sprechstoff gesorgt haben, zusammen und zeigen Ihnen, von welchen Seiten man sie betrachten kann.
Und Sie machen sich dann einfach Ihr eigenes Bild. Heute werfen wir unter anderem einen Blick auf die Pattsituation bei der Regierungsbildung und die Rolle von unserem Staatsoberhaupt von Van der Bellen.
Und wir schauen natürlich auch in die USA. Dort will Tech-Milliardär Elon Musk täglich $1 Million an Trump-Wähler verlosen.
Ja, Sie sehen also, nicht nur in Österreich geht's drunter und drüber. Beide Seiten zu dem, was heute bewegt, gibt es jetzt von unseren Puls24-Kolleginnen und Kollegen von Alina Nahler. Vielen Dank. Und von dir, René Aachen.
Hallo.
René, ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dir und mit der ersten Frage. Denn viele Menschen in Österreich beschäftigt es einfach momentan. Wann bekommen wir eine neue Regierung? Bekommen wir jetzt demnächst eine neue Regierung? Wie könnte die aussehen? Und da gibt es eine Seite, die ganz klar sagt, bitte, Herr Bundespräsident, treffen Sie jetzt einfach einmal eine Entscheidung.
Wir hören die ganze Zeit, der Bundespräsident ist jetzt am Zug. Ob er das tatsächlich ist und ob er tatsächlich etwas machen muss, können wir eh später noch besprechen. Aber allein wenn man die ganze parteitaktischen Spielchen mal außen vor lässt, es gibt schon auch Stimmen, die sagen, es braucht jetzt zumindest Tempo, denn wir sind rein wirtschaftlich in einer wirklich schwierigen Situation. Das zweite Jahr in einer Rezession. Es gibt wirklich viele Dinge anzugehen. Die Staatsschulden sind extrem hoch. Das Budget muss irgendwie auch beschlossen werden. Und deswegen gibt es da jetzt schon auch die eine Seite, die sagt, allein aus diesem Argument heraus musste man jetzt irgendwann mal klare Ansagen machen, damit man schlussendlich einfach mal dann, weil dauern wird es ohnehin vermutlich, egal wie man dann zusammenfindet, aber man muss jetzt mal in die Gänge kommen und diese leeren Meter, die ja Alexander Van der Bellen eigentlich von Anfang an versucht hat zu vermeiden, indem er diese Extrarunde eingeführt hat, dass man da jetzt nicht dann noch auf viele weitere leere Kilometer
kommt. Also diese Meter, die sind jedenfalls mit dem heutigen Tag mal vorbei. Alle drei Parteiobleute waren heute hintereinander, direkt in der Größe der Parteien, direkt beim Bundespräsidenten, haben natürlich einen Bericht von diesen Gesprächen abgeliefert. Und jetzt könnte Van der Bellen tatsächlich diese Woche, vielleicht morgen oder vielleicht übermorgen, schon mal was sprechen. Aber was spricht denn, Alina, für die Gegenseite? Also zu sagen, Van der Bellen soll jetzt mal gar nichts machen, sondern es soll jetzt einfach zu Sondierungsgesprächen unter den Parteien kommen.
Ich glaube, die Frage ist, ob es diese Sondierungsgespräche, auch wenn man sie nicht so nennt, nicht in Wahrheit schon stattfinden. Also braucht es wirklich diesen Regierungsauftrag vom Bundespräsidenten oder braucht es den vielleicht gar nicht? Es geht ja immer darum, dass sich Mehrheiten finden lassen. Das wissen wir. Jetzt wissen wir auch, niemand möchte mit Kickl oder nicht mit der FPÖ. Und dann liegt es auch im Ermessen vom jetzigen Bundeskanzler Karl Nehammer, da vielleicht die Zügel in die Hand zu nehmen. Also so kann man durchaus auch argumentieren, anstatt jetzt zu warten, weil es muss ja etwas passieren, oder? Also es muss ja irgendwann eine Regierung geben und das Ganze wird sowieso noch lange dauern. Also wir haben jetzt erstmal die Wahlen in der Steiermark, dann haben wir die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich, dann wählt das Burgenland. Es kann auch gut sein, dass jetzt abgewartet werden möchte, aber ich finde, man kann argumentieren von dieser Seite, dass man sagt, da soll jetzt niemand mehr warten auf den Bundespräsidenten. Die sollen jetzt einfach mal ins Tun kommen. Aber wie gesagt, vielleicht tun sie es sowieso schon.
Die Frage ist, glaube ich, schon auch, ob sie es können, weil man spricht momentan laufend von Usance und das ist immer Usance und das ist immer schon so gewesen ist. Irgendwie durch diese Taktiken, die du gerade angesprochen hast, die Landtagswahlen, wo ja dann die Länder noch einmal quasi mit ihren jeweiligen Feindbildern, die sie gerne hätten, auch im Wahlkampf zu spielen kommen, ob sie es einfach in der Lage dazu sind, weil mir momentan wirkt es für viele so, als würden sie sich einfach abputzen und sie sagen, naja, der Bundespräsident ist jetzt mal am Zug, der muss jetzt mal entscheiden. De facto, wir wissen es, es gibt keinen Regierungsbildungsauftrag per se, aber vielleicht müsste er einfach jetzt langsam mal die Karten auf den Tisch legen, weil man den Eindruck hat, irgendwie von selber tun sie sich schwer.
Ja, das stimmt schon, aber könnte nicht zum Beispiel auch Karl Nehammer nicht einfach sagen, so, kommt jetzt zu mir, Beate Meindl-Reisinger hat das ja zum Beispiel am Wochenende in einem Interview wieder einmal gesagt, es wurde doch schon sondiert, bitte lasst uns doch endlich mal an einen Tisch setzen und über Inhalte sprechen. Also ob es Van der Bellen dazu braucht, Es kann, also gibt Stimmen, die sagen, er wird sich nicht mehr äußern dazu. Ist ja für ihn auch keine schlechte Variante. Also auch er putzt sich damit ab und anstatt die falsche Entscheidung zu treffen, trifft er einfach keine. Er wird sich äußern die nächsten Tage, aber man kann argumentieren, dass es durchaus jetzt schon inhaltliche Gespräche geben kann, um das Ganze zu beschleunigen. Mhm.
René, bleiben wir vielleicht gleich auch bei dem Thema, denn wer könnte denn am ehesten diesen Regierungsauftrag tatsächlich bekommen und warum?
Ich glaube, was man momentan mal so bei allen liest, ist, dass im Prinzip Herbert Kickl jetzt mal außen vor ist. Das haben jetzt diese Gespräche noch einmal gezeigt, so wie es jetzt ausschaut. Herbert Kickl will sich nicht zurückziehen und die anderen wollen nicht mit Herbert Kickl. Das heißt, momentan hat man mal ein bisschen den Eindruck, als dürfte Herbert Kickl fürs Erste weg vom Fenster sein. Es muss nicht heißen, dass er da nicht wieder zu etwas, zu Veränderungen kommt, aber trotzdem. Und schlussendlich, Herbert Kickl war ja von Anfang an schwierig. Also schwierig im Sinne vom Bundespräsidenten, weil er sich ja auch schon in den letzten Jahren immer sehr kritisch zu ihm geäußert hat. Es war auch oder wäre auch schwierig gewesen für den Bundespräsidenten, da irgendwie auch gesichtswahrend rauszukommen. Wir erinnern uns an die Abberufung des Ministers damals, Innenminister auf Wunsch von Sebastian Kurz. Das war das erste Mal überhaupt in dieser Situation. Und dann die Aussagen im Wahlkampf von der Bundespräsidentschaftswahl. Da können wir uns auch einen kurzen Ausschnitt anhören. Da war nämlich Alexander Van der Bellen zu Gast bei Corinna Milborn im Wahlkampf. Und da habe ich einen kurzen Ausschnitt mitgebracht.
Bei Herbert Kickl sagen Sie jetzt, Sie werden die Freunde werden. Sie sagen auch, das war immer eine Belastung. Wieso haben Sie gegen ihn keine Vorbehalte geäußert damals?
Ja, was glauben Sie, wie oft ich mich danach genau dieselbe Frage gestellt habe? Ob das dann anders ausgegangen wäre, das wissen die Götter. Aber ich habe ihn unterschätzt in seinem konkreten Handeln als Innenminister.
Das hat also Alexander Van der Bellen gesagt. Er war dann kurz vor seiner Angelobung noch deutlicher. Da hat er eben von einer antieuropäischen Partei gesprochen, die den Krieg gegen Russland eben nicht verurteilt. Und durch diesen Move, den er da jetzt gemacht hat, der war ja schon eigentlich recht smart, diese Extrarunde einzuführen, weil er ein bisschen so seinen Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Aber momentan, glaube ich, muss man jetzt einfach mal sagen, okay, Karl Niehammer, probier's. Mal schauen, ob das jetzt.
Wir sehen, wie lange es dauert, weil es doch ein paar Wochen noch hingehen könnte. Thema 2 in der Sendung haben wir, und weil von Usancen schon die Rede war und vom Gebrauch, noch nie ist das ungeschriebene Gesetz gebrochen worden, dass die stärkste Partei auch das Vorrecht hat aufs Nationalratspräsidium.
Ja, doch heuer ist eben diese Usance umstritten, denn FPÖ-Bewerber Walter Rosenkranz ist ein stramm rechter Ideologe.
Also, das Duell der Argumente zu Walter Rosenkranz. Alina, was spricht denn trotzdem für Rosenkranz in dieser Position?
Es gab seit 1920 19 Nationalratspräsidenten und es ist seither noch nie vorgekommen, dass nicht die stimmenstärkste Partei den ersten Nationalratspräsidenten oder Präsidentin stellen durfte. Das wäre das erste Mal gewesen. Walter Rosenkranz ist ein sehr erfahrener Politiker. Er saß über 10 Jahre im Nationalrat. Er war FPÖ-Klubmann, er war Volksanwalt und wurde auch vom Parlament zu solchen gewählt. Und er ist auch als Präsident angetreten gegen Alexander Van der Bellen und hat sogar 17,7% eingefahren. Und die Frage, die man sich auch stellen muss in dieser Wahl des Nationalratspräsidenten, wo können die anderen auch mitgehen? Es gab ja mehrere Kandidaten, Kandidatinnen, die da im Rennen waren. Zum Beispiel Norbert Hofer, der war ja bisher der dritte Nationalratspräsident. Der allerdings muss jetzt anscheinend ins Burgenland, um dort im Jänner Wahl zu kämpfen für die FPÖ. Das wurde anscheinend als wichtiger erachtet. Susanne Fürst war...
Oder er wurde quasi ins Burgenland gesetzt.
Kann auch sein, wir wissen
es
nicht.
Sehen ja auch viele so.
Susanne Fürst, die wurde auch gehandelt als Nationalratspräsidentin. Da hat man sich aber dann vielleicht gedacht, sollten wir vielleicht doch in die Regierung kommen, dann brauchen wir die für ein Ministeramt. Und ein dritter Name, der immer wieder gefallen ist, ist Norbert Nemeth, ein ganz enger Vertrauter von Herbert Kickl, der damals auch bei dieser Beerdigung anwesend war, wo SS-Lieder gesungen wurden. Und er ist da auch nicht eingeschritten. Und da muss man sich schon fragen, wo können die anderen Abgeordneten mitgehen und wo nicht. Und aus dieser Perspektive argumentiert, ist der Walter Rosenkranz wahrscheinlich noch ein recht solider Kandidat.
So, und auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch die Grünen, die zum Beispiel schon vorab sagen, wir werden nicht für Walter Rosenkranz stimmen. Also was spricht denn jetzt gegen den Kandidaten der FPÖ?
Also nachdem ich mir da heute alles durchgelesen habe, ist die Liste eigentlich recht lang. Im Prinzip grüne Stimmen hast du schon angesprochen, die sehen es auch gefährlich quasi, wenn man nicht mit der FPÖ oder wenn man nicht die FPÖ in der Regierung hat. Selbst wenn er nur Nationalratspräsident ist. Vor allem kommt hier immer wieder das Argument, dass er ein Schlag in der Burschenschaft da ist, auch in der Burschenschaft Libertas ist, hat auch Schmisse im Gesicht, zwei, die man sieht. Das hat er auch in einem Interview mit Corinna Milborn extra noch einmal so angesprochen. Und diese Burschenschaft ist nicht unumstritten. Zuletzt auch 2009 zum Beispiel noch einmal, da hat man einen eigenen Preis dieser Burschenschaft an den neonazistischen Bund Freier Jugend verliehen. Und der wird eben auch schlussendlich von der Polizei und von den Justizbehörden beobachtet. Und diese Burschenschaft war auch eine der ersten, die einen ARIA-Paragraphen eingeführt hat. Also da gibt's viel Kritik und vor allem auch noch einen kurzen Ausschnitt, den ich zeigen kann, da auch in diesem Gespräch mit Corinna Milborn, weil Walter Rosenkranz einen Sammelband für Libertas geschrieben hat, wo er eben auch Nazis als Leistungsträger bezeichnet, unter anderem auch den Nazi-Generalstaatsanwalt Hans Stich. Hören wir uns kurz an, wie er das rechtfertigt.
An sich Leistungsträger, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Leistungsträger verwendet habe, weiß ich jetzt nicht.
Die Liste heißt Burschenschafter als Leistungsträger in Österreich 1918 bis 1938.
Die in der Verwaltung tätig waren. Und wenn Sie sagen 1930 bis 1938, dann kann es von Ihnen aus argumentativ nicht zusammenpassen, weil 1938 sind erst die Nazis an die Macht gekommen.
Genau,
es kann sein, dass er illegal, das weiß ich nicht.
Also
ich
kenne seine,
nein, das muss ich nicht wissen, nein.
Ja, was er halt da komplett.
Das war ein Bundespräsidentschaftswahlkampf vor zwei Jahren.
Ganz genau, richtig. Was er komplett außen vor lässt, ist, dass es einfach, dass er Todesurteile gegen Widerstandsmitglieder verhängt hat, ohne Prozess, und dass er schlussendlich auch zu Kriegsende an der Hinrichtung von 44 Gefangenen beteiligt war, dafür auch verurteilt war. Das ist nur ein Name aus dieser Liste. Da gibt's eine ganze Reihe davon schlussendlich. Und da muss er sich schon auch dieser Kritik gefallen lassen.
Das war eben das große Thema Burschenschaft und Libertas, eben, wo er Mitglied ist. Was spricht denn dafür, Alina, dass das trotzdem kein Hindernis sein soll?
Also Norbert Hofer, der dritte Nationalratspräsident, sieht das ganz anders. Der nämlich hält Walter Rosenkranz für einen geeigneten Kandidaten und hat auch etwas über ihn gesagt in einer Presseaussendung. Vielleicht können wir uns das kurz ansehen. Er sagt da, Walter Rosenkranz in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken, entbehrt wirklich jeder Grundlage. Sein Herz schlägt für die Demokratie und das Parlament ist das Herzstück der Demokratie. Walter Rosenkranz wird auch als Nationalratspräsident diese rot-weiß-rote Linie fortführen. Also so argumentiert Norbert Hofer. Und was man schon auch sagen kann oder als Argument anführen kann, ist, dass Walter Rosenkranz in seinen vergangenen Funktionen sich schon auch immer wieder für die Opfer des Nationalsozialismus eingesetzt hat. Also da gab es zum Beispiel ein Denkmal, das errichtet wurde. Da hat er zusammen mit Erwin Pröll zum Beispiel, dem ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmann, oder auch mit Daniel Spera, also der ehemaligen Leiterin des Jüdischen Museums in Wien, eine Gedenktafel ins Leben gerufen, wo die Namen von Opfern des Nationalsozialismus draufstanden. Die steht auch in Wien und hat sich auch in anderen Formen immer wieder dafür eingesetzt, in Projekten, und hat sich öffentlich dazu geäußert und sich selbst auch immer wieder davon distanziert.
Ich glaube trotzdem, dass nicht alle Jüdinnen und Juden das so sehen. Es gibt auch noch ein Zitat vom Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde aus Wien von Oskar Deutsch, ist zwar aus dem Präsidentschaftswahlkampf, wo er eben auch Walter Rosenkranz als braunen Wolf im blauen Schafspelz bezeichnet hat. Die jüdische Hochschülerinnenschaft, die hat heute auch kritisiert, dass Rosenkranz zuständig wäre für den Nationalfonds der Republik für NS-Opfer. Und es gibt auch noch Appelle von Organisationen wie SOS Mitmensch, können wir vielleicht noch ganz kurz anzeigen. Auch dort hat man kritisiert, dass das kein Versuchslabor sein dürfte, dieses Amt. Es ist immerhin das zweithöchste Amt im Staat. Und man hat da offensichtlich ein bisschen auf dieser Seite die Sorge, dass man anhand politischer Usancen, um wieder bei den Usancen zu sein, gewisse rote Linien übersieht oder einfach außen vor.
Oliver Pink hat heute etwas geschrieben in der Presse, und zwar, dass dieser Boykott gegen Walter Rosenkranz als Nationalratspräsident eigentlich eine grüne Radikalopposition sei. Also machen wir mal ein Gedankenexperiment. Sagen wir mal, die Grünen wären die stärkste Kraft gewesen, würden jetzt jemanden stellen und die FPÖ würde sich dagegen lehnen. Was dann los wäre in diesem Land? Die ÖVP hat ja schon gesagt, dass sie ihn wahrscheinlich für ihn wählen werden. Die SPÖ hat den Abgeordneten freigestellt, also die können sich selbst entscheiden, da gibt es nichts Geschlossenes. Die NEOS haben ihn eingeladen am Mittwoch zu einem sogenannten Hearing, also da werden sie ihm Fragen stellen und dann vor Donnerstag, vor dieser Abstimmung entscheiden, ob sie für ihn stimmen oder nicht. Und nur die Grünen boykottieren ihn komplett, was man natürlich machen kann. Dafür ist Opposition ja auch da. Andererseits kann man auch Bemühungen innerhalb eines demokratischen Systems anerkennen. Von dieser Seite kann man argumentieren.
Wird jedenfalls eine geheime Wahl werden an diesem Tag. Und deswegen wird man sehen anhand des Votums, wie stark eben die Zustimmung oder die Ablehnung zu Walter Rosenkranz ist. Und einer, der zustimmt oder ablehnen könnte, der ist jetzt gleich im Interview bei Corinna Milborn, Wolfgang Sobotka, der jetzige Nationalratspräsident, zum Abschiedsinterview.
Aber zuvor kommen wir noch zu unserem Thema Nummer 3, denn die US-Wahl, die ist in schon 2 Wochen und der Wahlkampf, der wird endgültig zur Geisterbahn.
Ja, den Trump-Unterstützer und Tesla-Gründer Elon Musk verlost jetzt täglich, das muss man sich mal vorstellen, $1 Million an Menschen, die eine Volksbefragung unterschreiben.
Unglaublich.
Und sich vorher eigens für Trump zur Wahl registrieren lassen. In den USA kann man ja erst nach Registrierung wählen gehen, also ein Riesenanreiz für die Republikaner, sich einzutragen.
Ja, unglaublich, oder? Dass man da tatsächlich $1 Million gewinnen kann, aber vielleicht rechtswidrig. Man darf nicht Bürgern Geld nur dafür zahlen, dass sie sich dann für eine Wahl registrieren. Im entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania, da zahlt Musk jedem, der sich nur einträgt, schon $100.
Also zu viel zur Vorgeschichte, Schwierigkeiten des demokratischen Gefüges hin oder her. Musk pfeift natürlich drauf, wie ist denn diese Lotterie zu rechtfertigen?
Man kann argumentieren, dass Elon Musk mit seinem Geld machen kann, was er möchte. Es ist sein privates Einkommen, das Geld ist nicht irgendwo gebunden. Und wenn er sich dafür entscheidet, eine Lotterie auszurufen, wo er jeden Tag eben $1 Million verlost, dann kann er das tun. Der Haken dahinter ist, dass die Personen, die das gewinnen können, ausschließlich in den sogenannten Swing States und registriert sein müssen. Jetzt gibt es Kritik von der anderen Seite, dass eben gesagt wird, das sei unverhältnismäßig und vielleicht sogar illegal. Es gibt aber noch keinen Beschluss dazu. Also Elon Musk kann erstmal machen, was er möchte mit seinem Geld. Und das tut er auch. Und er unterstützt Donald Trump wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig im Wahlkampf. Und der freut sich über diese Unterstützung.
Und Elon Musk, Elon Musk hat sich ja auch schon gerechtfertigt oder beziehungsweise ist darauf eingegangen, warum er sich für diese Art des Wahlkampfs entschieden hat.
Jeden Tag von jetzt an bis zur Wahl vergeben wir einen Preis in Höhe von $1 Million. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Petition zur Unterstützung der Verfassung zu unterzeichnen. Es ist ganz einfach. Sie müssen nicht einmal wählen gehen. Sie müssen nicht abstimmen. Also wenn Sie bereits an die Verfassung glauben, unterschreiben Sie einfach etwas, wovon Sie schon überzeugt sind. Und Sie können $1 Million gewinnen. Das ist doch großartig. That's awesome.
So, also der Tech-Milliardär, aber was spricht denn jetzt gegen diese Lotterie?
Also jetzt werden immer mehr Demokraten natürlich auch laut, wie zum Beispiel auch der Gouverneur von Pennsylvania ist ja vermutlich der wichtigste Swing State in dieser Wahl, er wird wahrscheinlich wahlentscheidend sein. Und Josh Shapiro, der spricht da schon auch, dass das Ganze ein Fall für die Ermittlungsbehörden werden könnte. Er hat in der Sendung Meet the Press sich kurz geäußert, hören wir da ganz kurz rein.
Ich denke, die Strafverfolgungsbehörden müssen sich das ansehen. Ich bin zwar nicht der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, aber es wirft einige sehr ernste Fragen auf.
Ja, und da kriegt er auch noch weitere Unterstützung von Rechtsprofessoren, wie zum Beispiel auch von Rick Hazen, der eben auch sagt, das sei rechtswidrig. Und du hast es schon angesprochen, man darf in den USA laut Gesetz niemanden dafür bezahlen, dass er sich für eine Wahl registriert, geschweige denn für etwas stimmt und schon gar nicht $100 für etwas zahlen, wenn man sich bei einer Petition einträgt. Und aber wie du natürlich gesagt hast, das Urteil gibt es noch keins, aber das ist genau das, womit Trump momentan auch seinen Wahlkampf fährt. die Prozesse gegen ihn gibt es auch noch kein Urteil.
Aber ganz offiziell ist da noch nichts beschlossen worden und deshalb kann man auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich dagegen argumentieren. Das Ziel ist es, Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren. Also Sie haben ja auch gesagt, mit dieser Petition, die sich übrigens für freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen, einsetzt, also eigentlich auch eher republikanische Werte, würde ich mal sagen, sollen Wähler einfach mobilisiert werden. Aber natürlich sagt weder Elon Musk noch Donald Trump, ihr müsst Donald Trump wählen. Ob sie dann überhaupt wählen gehen oder nicht, ist ihnen
überlassen. Und ob sie wirklich Trump wählen, ist natürlich auch die Frage.
Wir sind bei einer nächsten Mobilisierungsfrage, ob das wirklich angekommen ist. Das ist nämlich auch passiert. Donald Trump hat da bei McDonald's sich an der Fritteuse verdingt und hat den Drive-In-Kunden des Lokals sogar serviert. Wir können die Bilder natürlich zuspielen. Das ist alles ein Wahlkampfschmäh. Alina, würde man sagen, dass das gelungen ist, was er da aufgeführt hat?
Also wenn man Donald Trump fragt, dann ist das bestimmt gelungen, zuerst der Kuh Geld zu verschenken. Das ist der älteste Wahlkampftrick, den man kennt. Und dann auch noch dieser Auftritt bei McDonald's. Da zeigt sich Donald Trump von einer ganz anderen Seite. Also er ist ja eigentlich elitär. Manche würden vielleicht sogar sagen, abgehoben, sehr reich. Das ist das erste Mal, dass er eine Schürze anlegt, wahrscheinlich, das sagt er ja auch so in diesem Video. Dass er kocht, wahrscheinlich. Und es ist das erste Mal, dass er sich auch der Arbeiterschicht hautnah zeigt und vielleicht auch damit symbolisieren möchte, ich bin einer von euch. Ich kann auch bei McDonald's stehen.
Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele, die sagen, naja, das passt ja überhaupt nicht. Und er wird damit wahrscheinlich das Gegenteil von dem erreichen, was er möchte, nämlich nahbar wirken. Und das wird es nicht spielen.
Ich glaube, das ist ohnehin für mich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, für viele auch, wie Donald Trump es gelingt, die Person des kleinen Mannes zu spielen, wenn er eigentlich als Milliardär geboren wurde. Aber anderes Thema. Es gibt vor allem auch noch ein großes Fragezeichen, ob das nicht alles nur gestaged und gestellt war. Da gibt es nämlich jetzt Fotos, die zum Beispiel eben auch zeigen, so ein Blick hinter die Kulissen, dass die Filiale gar nicht geöffnet war, sondern sie war geschlossen. Das ist eben dieses Aushängeschild des Besitzers. Und wenn man hier die Bilder sieht, so hat das ausgesehen. Mhm. Im Prinzip war der gesamte Platz abgesperrt.
Nicht zu viel zu tun haben, René.
Die ausgewählten Trump-Fans eben auch hier nur zugelassen und dort natürlich auch alles rund um diese Filiale abgesperrt mit ganz vielen Trump-Fans. Das Ganze hat 15 Minuten gedauert. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, warum er das macht. Er will Harris damit verspotten, weil sie sagt, sie hat in ihrer Studienzeit mal bei McDonald's gearbeitet und er behauptet immer, das stimmt nicht, hat aber keine Argumente und keine Beweise dafür und so versucht er sie halt quasi auch ja ein bisschen hinunterzuziehen.
Aber wir sehen, dass das natürlich Thema ist in diesem Wahlkampf und natürlich auch noch ziemlich Furore macht. Wir kommen noch zu einem weiteren Thema, meine Damen und Herren. Es ist der Blick aufs britische Königshaus, den wir jetzt mal wagen. Denn King Charles ist Staatsoberhaupt nicht nur vom Vereinigten Königreich, sondern auch von Australien. Besucht jetzt das Commonwealth-Land schon zum 17. Mal, erstmals jetzt als König.
Ja, und genau das stößt eben auch einer indigenen Senatorin sauer auf. Sie ruft da im australischen Parlament in Richtung Charles, sie sind nicht mein König, aber schauen wir es uns gemeinsam an.
Ihr seid nicht unser König, ihr seid hier kein Herrscher. Ihr habt einen Genozid an unserem Volk begangen. Gebt uns unser Land zurück, gebt uns, was ihr uns gestohlen habt. Unsere Knochen, unsere Schädel, unsere Babys, unser Volk. Ihr habt unser Land zerstört. Gebt uns einen Vertrag, wir wollen einen Vertrag haben. Das ist nicht euer Land, ihr seid nicht mein König, ihr seid nicht unser König.
All diese gebracht worden, Alina, applaudiert haben trotzdem auch einige. Was spricht denn dafür, dass sich Australien von der britischen Krone lösen kann oder es entscheiden kann?
Die Tatsache, dass König Charles immer noch das Staatsoberhaupt von Australien ist, ist eigentlich absurd. Die Zustimmungsrate ist auch nicht besonders hoch. Gerade mal ein Drittel der Australier sagt, dass sie gerne noch im Commonwealth wären. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass so eine Diskussion ausbricht. Also erst 2021 hat sich zum Beispiel der karibische Inselstaat Barbados abgespalten vom Commonwealth. Und nachdem Queen Elizabeth gestorben ist, gab es ja auch Debatten innerhalb Australiens, ob man das so weiterführen möchte oder ob eine neue Staatsform her muss. Es gab da auch schon kleine Anmutungen und Seitenhiebe von Australien, und es wurde zum Beispiel auch das Gesicht von König Charles nicht mehr auf die Banknoten in Australien gedruckt. Vielleicht ein Anzeichen.
Die Problematik kennen wir ja prinzipiell aus vielen Ländern, wo es noch eine Monarchie gibt, auch in Spanien beispielsweise oder eben speziell auch in Großbritannien. Und da gibt es aber die anderen, die sagen prinzipiell, naja, Monarchie abschaffen, ja oder nein, kostet viel Geld, bringt aber auch viel Geld.
Die Royals sind natürlich schon ein wirtschaftlicher Faktor für Großbritannien, muss man jetzt dazu sagen. Ich weiß nicht, ob sie es auch für Australien oder die anderen Commonwealth-Länder sind, aber für Großbritannien sind sie es. Man kann es nicht so ganz ausrechnen, weil es schwer ist, es zu dividieren. Aber natürlich regt das den Tourismus an. Natürlich bringt das auch noch zusätzliche Einnahmen, wie durch Kleinigkeiten, die man kauft. Da kauft man sich vielleicht mal eine kleine Tasse oder was auch immer. Und im Prinzip, rein menschlich, irgendwie sieht man es ja trotzdem gern, oder? Also ich glaube, man muss da jetzt gar nicht...
Schaut zumindest immer viele bei einer Krönung.
Ganz genau, schauen wir Hochzeiten, Milliarden Zuseher.
Emotional, finanziell, was ist das wichtige Argument?
Ich glaube, finanziell ist das wichtige Argument, wenn man von der Seite argumentieren möchte. Großbritannien, das darf man nicht vergessen, ist ein gebrochenes Land. Der NHS, also der Nationale Gesundheitsdienst, funktioniert überhaupt nicht mehr. Menschen, vor allem im Norden des Landes, haben keine Grundversorgung mehr im medizinischen Bereich. Also das heißt, diese 500 Millionen, also diese halbe Milliarde, die die Monarchie dem Land im Jahr kostet, könnte sehr gut auch in den Nationalen Gesundheitsdienst oder in die teilweise wirklich kaputte Infrastruktur investiert werden.
Auf jeden Fall auch da beide Seiten, die wir jetzt dazu gehört haben, wird wahrscheinlich auch noch weiterhin
das Land spalten. Sinnvolle Kohle oder sinnlose Kohle.
Genau so ist es.
Danke, René, vielen Dank, Alina.
Und er wird nicht mehr im Nationalrat sein, Wolfgang Sobotka, noch Nationalratspräsident und als solcher einer der umstrittensten Politiker in Österreich.
Ja, denn Wolfgang Sobotka war im Vertrauensindex regelmäßig Letzter und hat polarisiert wie kaum ein anderer ÖVP-Politiker.
Und Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn hat Wolfgang Sobotka zum Abschlussinterview getroffen.
Schönen guten Abend. Ich begrüße bei mir den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der am Donnerstag seine letzte Nationalratssitzung leitet und dann abtritt als Nationalratspräsident. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wissen Sie schon, was am Donnerstag Ihre letzten Worte im Nationalrat sein werden?
Ein Dankeschön. Ein Dankeschön für die Zeit.
Es geht am Donnerstag auch um Ihre Nachfolge. Beginnen wir mal damit und schauen wir in die Zukunft, bevor wir in die Vergangenheit schauen. Der nächste Nationalratspräsident wird von der FPÖ kommen. Derzeit im Rennen ist offenbar Walter Rosenkranz. Was sagen Sie zu ihm als Nachfolger?
Ich werde mich jedes Kommentars zu meinen Nachfolgern enthalten. Das hat schon einer meiner Vorgänger getan, Andreas Kohl. Ich denke, dass die Partei, die die Stimmstärkste hat, die stimmenstärkste Partei ist, das Recht hat, einen Kandidaten vorzuschlagen und der in geheimer Wahl zu wählen ist. Walter Rosenkranz war schon einmal durch das Parlament nominiert, und zwar nominiert als Erfolgsanwalt, das er bis heute ist, und das hat er ordentlich ausgeübt, dieses Amt.
Sie haben sich schon geäußert zu Nachfolgern. Sie haben gesagt, jemand mit einem unklaren Verhältnis zum Nationalsozialismus kommt für Sie nicht in Frage, und genau, mit einer verharmlosenden Haltung. Wo ziehen Sie da die Grenze bei den Personen, die so im Gespräch waren? Nehmen wir zum Beispiel die Persönlichkeiten aus der FPÖ, die bei diesem Begräbnis waren, wo das Treuerlied der SS gesungen wurde, nämlich mit dieser Strophe, nämlich auch mit die DSS auch verwendet hat. Ist das für Sie was Privates oder fällt das für Sie unter Verharmlosung?
Absolut, fällt unter Verharmlosung, oder es fällt auch unter so quasi ein unklares Verhältnis zur Geschichte zu haben, weil argumentiert wird es, dass das so quasi mein altes Lied wäre aus, das Lied ist uralt, das kommt aus Frankreich und hat eigentlich mit dem gar nichts zu tun, wird auch bei anderen Anlässen gesungen, das haben Lieder so an sich, wo der Text verändert, das entscheidet ja der Text, nicht die Melodie. Damit wird immer relativiert. Schauen Sie, die ganze FPÖ ist mit ihrer Geschichte bis heute nicht im Reinen, hat sich nicht klar ausgedrückt, was sind Persönlichkeiten gewesen, die Schuld auf sich geladen haben, die letzten Endes auch ihre ganze persönliche Karriere diesem Nazi-Regime gewidmet haben und daraus schlussendlich auch in der Zweiten Republik dann Verantwortung getragen haben und auch diese Verantwortung nie wirklich also eingelöst haben, die sie vorher hatten. Es haben alle anderen Parteien gemacht und haben ihre Geschichte geklärt, die ist auch bitter. Und Sie werden sehen, die ÖVP wird die Clubprotokolle veröffentlichen und auch da sind Äußerungen dabei, die wir heute keinstens tolerieren können. Das heißt, diese Aufarbeitung steht dort aus. Wenn Sie jede einzelne Person letzten Endes überprüfen, müssen Sie nach Ihrem eigenen Gesichtspunkt gehen. Was hat sie bisher gemacht? Wie ist sie aufgefallen? Was tut sie? Viktor Frankl hat 1988 für mich etwas Entscheidendes gesagt. Es gibt nicht dieses kollektive Herangehen, sondern es ist immer das Individuelle, das man einer Person zumutet. Nur weil er ein FPÖler ist, ist er deswegen nicht grundsätzlich ein Nazi und einer, der nicht mit der Vergangenheit umgeht. Die Partei als solches ist nie ordentlich umgegangen.
Das
ist
aber das heißt anders. Also, dass die bei diesem Begräbnis waren, also Graf Nemeth, und Harald Stephan für Sie jetzt nicht in Frage kommen würden?
Also für mich ist, ich war da nicht dabei. Haben Sie das bewusst gesungen? Wenn Sie das gesungen haben, sind Sie für mich nicht ertragbar als solches.
Nämlich vor allem mit das sieht Strophe. Man nicht am Video. Weggegangen sind Sie nicht, gesungen sagen Sie, haben Sie auch
das
nicht.
Das ist aber dann unangenehme, und das ist immer so. Es wird so immer verklärt, das ist nie genau, statt dass man eine ganz klare Haltung hat. Ne? Und dann damit ist auch diese persönlich im Graubereich jedes Mal angesprochen. Das ist unangenehm.
Bei Walter Rosenkranz ist es ja so, er ist auch Mitglied einer schlagenden Burschenschaft. Er hat eine Festschrift veröffentlicht, hat dort eine Liste mit Leistungsträgern aus den Burschenschaften veröffentlicht, wo einige Nationalsozialisten drauf sind, die auch schon als Illegale unter Anführungszeichen schon dann ab 1930 Nationalsozialisten waren, hat sich davon auch nie wirklich distanziert. Fällt das für Sie auch unter Verharmlosung oder geht das noch?
Ich kenne jetzt diese Schrift nicht, was er geschrieben hat. Die müsste ich genau sehen, dann kann ich es auch beurteilen. Ich glaube, er wird gut beraten sein oder jeder ist gut beraten, wenn er dort auch ein klares Bekenntnis dazu ablegt.
Jetzt hat die ÖVP mit der FPÖ ja mehrere Koalitionen. Das heißt, also die ÖVP schließt die FPÖ ja nicht aus, gar nicht aus Partei. Aber doch, Herbert Kickl, jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Wenn wir jetzt gerade bei der FPÖ sind, möchte ich gleich mit Ihnen darüber sprechen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Partei FPÖ, mit der die ÖVP koaliert, und Herbert Kickl als Person? Ich glaube nicht, dass das alle da draußen verstanden haben.
Aber es ist ganz wesentlich, dass man die Person Kickls als solches sieht, das, was er sagt, wofür er versteht. Das war, und das ist für mich der entscheidende Grund, wie er im Innenministerium gehandelt hat. Er hat unseren Nachrichtendienst zerstört. Er hat uns dadurch isoliert in einer ganz heiklen Situation, wo wir viele Informationen gebraucht hätten. Denken Sie nur auch jetzt, hätten wir diese Informationen nicht, um wie viel schlimmer wäre es da gestanden. Ich denke, dass es für uns unerlässlich ist, diese internationale Organisation zu haben. Gar nicht zu reden von diesen anderen Dingen wie Pferdeln besorgen und Teppich auswechseln, aber das Inhaltliche hat mich irritiert. Jetzt sagt er kein Sky-Shield, dann sagt er, wir wollen nur den Wirtschaftsraum der Europäischen Union, wir sollten die Verträge wieder uns genau ansehen. Es ist einfach in
gut,
all
aber
diesen...
Das ist ja FPÖ-Parteiprogramm, das sagt ja die Partei.
Das war aber nie in dieser Form drinnen. Und Sky-Shield ist einfach sein Narrativ, den er trägt. Wir haben ja gesagt, FPÖ unter der Führungsrolle Kickls nicht. Und dann muss man natürlich immer mit den jeweiligen Partnern verhandeln. Ich glaube, dass die ÖVP in allen Regierungen sehr deutlich ihre Handschrift durchsetzen konnte oder zumindest deutlich machen konnte. In der Koalition ist es immer so, dass sie natürlich Abstriche machen müssen. Nur sie können bei allen Koalitionen der ÖVP nie sehen, dass wir irgendwo an diesem sogenannten rechten Rand nur einen Zweifel gelassen hätten. Gerade wenn Sie Wolfgang Schüssel die Regierung ansehen, dass das Washingtoner Abkommen abgeschlossen, da war Österreich das erste Mal bereit, überhaupt Zahlungen zu leisten. Das heißt, und auch wenn Sie das Abkommen 2017 sehen, das Sebastian Kurz geschlossen hat, auch da war es klar, dass die Staatsbürgerschaft für Leute kommt, wo Nachkommen von Opfern der Shoah oder die damals emigrieren mussten, auch wieder ein Vertrauen zur Heimat fassen konnten. Das heißt, wenn man schon mit dieser Partei koaliert, hat es immer eine klare Handschrift gegeben. Übrigens haben auch die SPÖ mit der ÖVP, mit der FPÖ koaliert, in einer Situation bei Kreisky sich, und da war die Schuld klar erwiesen, was Peter gemacht hat. Das hat man auch nicht aufgearbeitet oder irgendwo in einem Bekenntnis gehalten. Also ich bin ein bisschen dagegen.
Wenn Kickl jetzt so ein Bekenntnis zur Europäischen Union abgeben würde oder Erklärungen abgeben würde, wäre es dann möglich oder ist es wirklich die Person?
Frau Wilborn, ich glaube, wir kennen ihn, wie er agiert, wie er ist und die Haltung hat sich bei mir nicht geändert und hat sich beim Kanzler nicht geändert und sie bleibt das. Denn ist auch das, was man vor der Wahl auch sehr deutlich macht, bleibt auch nach der Wahl so.
Weil man könnte ja das auch so interpretieren, und das tun ja nicht wenige, dass man sagt, na gut, die ÖVP will eben nicht aus dem Bundeskanzleramt ausziehen und nicht Juniorpartner werden. Und das gibt eine bequeme Möglichkeit zu sagen, mit Kickl nicht, sonst auf Landesebene doch auch aus mit der FPÖ, aber da jetzt nicht, weil wir wollen Kanzler bleiben und deswegen lieber eine andere Koalition. Also eine reine machtpolitische Interpretation.
Na gut, ich glaube, jede Partei, die in den Nationalrat einzieht, hat ein Ziel, auch zu gestalten und zu reagieren. Das ist Regieren. Das ist kein in der Politik, in der Demokratie, glaube ich, ein grundsätzlicher Zugang. Dass es um eine Machterhalt und Persönlichkeit geht, jeder, der Karl Nehammer kennt, wird klar sein und dem auch folgen können. Es geht ihm nicht um die persönliche Macht. Es geht ihm um ein Gestalten für Österreich. Und es ist ja auch keine andere Koalition in Stein gemeißelt, dass das funktioniert. Also man muss auch hier sehen, wo kann man sich nähern. Er hat nur eine Person und diese Struktur ausgeschlossen. Nachdem sie sich getroffen haben und klar sich artikuliert haben, wie dieses Gespräch verlaufen ist, ist die Sache für mich in der strategischen Richtung klar.
Sie sind Andreas Babler von der SPÖ, auch ein ziemlich rotes Tuch, für nicht nur wegen der Parteifarbe, für viele in der ÖVP. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Würden Sie sich so persönlich vom Programm her, vom Typ her eher Kickl oder Babler näher fühlen?
Also dem Kickl fühle ich mich nicht näher. Ich fühle mich dem Karl Nehammer näher und ich fühle mich meinen Freunden näher. Nur die Demokratie bringt es mit sich, dass man vor Wahlen, wie manche jetzt gesagt haben, etwas pointierter formuliert, das Wahlprogramm vielleicht auch noch extremer auflädt, wie man das gesehen hat. Schlussendlich geht es darum, was erzielt man für einen Kompromiss in einem Verhandlungsverfahren. Das wird das Entscheidende sein. Kann man den Kompromiss vertreten? Kann man mit dem arbeiten? Kann man damit so quasi auf der einen Seite den Anspruch, den die ÖVP auch stellt in der Frage der Migration und vor allem der Integration, und kann man den Anspruch, den Leistungsanspruch des Wirtschaftsstandortes dementsprechend auch wiederfinden, dann wird man das auch dementsprechend vorlegen zu einer Abstimmung.
Die ÖVP hat ja sehr, sehr deutlich verloren bei dieser Nationalratswahl, so deutlich wie noch nie davor in ihrer Geschichte, weil Sebastian Kurz bei der letzten Wahl 2019
hat deutlich gewonnen, ne? Wie gewonnen, so zerronnen,
37% gemacht hat, und das ist jetzt ordentlich runtergekracht. Jetzt hat die ÖVP eine lange Tradition, ihre Obmänner abzusägen. Das wissen wir über die letzten 20 Jahre. Sie waren ja auch beteiligt, als Sebastian Kurz übernommen hat. Damals haben Sie sich auf seine Seite gestellt und gegen den damaligen Parteiobmann Mitterlehner. Vielleicht aber einmal die Frage dazu.
Sehr offen. Ich bin keiner, der im Hintergrund versucht, mit unfairen Mitteln zu agieren, sondern sehr offen, sehr klar auch hier meine Meinung zum Ausdruck gebracht. Ich bin keiner, der mit unlauteren Mitteln arbeitet. Politik ist ein sehr, sehr ja, würde mal sagen, auch manchmal sehr hartes Geschäft, das nichts gegen einen Person als Person ist, sondern einfach, was er repräsentiert und wofür er steht. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Auch ich bin hart kritisiert worden und habe das auch zur Kenntnis genommen. Ich glaube, dass die Partei ungeheuer geeint ist, dass es gestern auch sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist, im Parteiverstand, dass man sehr, sehr klar zu Karl Nehammer steht, ihm das Vertrauen schon vor 14 Tagen ausgesprochen hat, das auch sehr erneuert hat, auch in dieser Situation. Und das freut mich natürlich, weil man auch erkennt, in welcher Art Karl Nehammer Politik macht. Die ist einfach auch in seiner, würde man sagen, seiner fundamentalen Ausrichtung sehr wertorientiert, sehr auch Verlässlichkeit ausstrahlen. Auf ihn kann man wirklich auch zählen. Und er hat das sehr klar gemacht, schon vor langer Zeit, wenn man jemand mit Kickl, wenn er so quasi gezwungen würde, mit Kickl etwas abzuschließen, dann würde er nicht zur Verfügung stehen, auch nicht in der Partei.
Ja, es gibt ja auch Teile der Partei,
diese Haltung ist, glaube ich, sehr, sehr klar zum Ausdruck gekommen.
Wolfgang Sobotka im Interview, was der Nationalratspräsident zu seinen nicht seltenen aufbrausenden Auftritten sagt.
Und dass sein Opa bekennender Nazi war und wie das seine Kindheit prägte, das sehen Sie jetzt in unserer Sendung.
Beide Seiten live am Montag, wir sind gleich wieder da.
Wolfgang Sobotka also im großen Abschlussinterview, der Nationalratspräsident bei Puls 24, Infochefin Corinna Milborn.
Und waren die U-Ausschüsse schuld an seinen miserablen Vertrauenswerten? Jetzt zu sehen in Teil 2 des Interviews.
Gerade aus Ihrer Partei, aus der niederösterreichischen ÖVP, hört man jetzt immer wieder Gerüchte, dass man sagt, okay, Nehammer hat Zeit bis zur Gemeinderatswahl, also bis Jänner. Aber wenn er bis dahin keine tragfähige, der ÖVP dienliche Koalition zusammengebracht hat, dann wird es doch blau-schwarz geben.
Erstens, Gerüchte kenne ich nicht, kommentiere ich nicht. Und zweitens muss man ganz klar sagen, Meinungen, die hier vielleicht da und dort einmal aufgetaucht sind, dann kann man schon klar sagen, woher oder wofür der Herr Kickl steht. Wir werden im Ausland so quasi absolut unfähig, wirklich handeln zu können. Wir werden permanent gefragt, was das Ergebnis dieser Wahl ist, ob das jetzt heißt, dass Kickl Bundeskanzler wird, weil da haben schon jetzt ausländische Partner schwere Bedenken, wenn das tatsächlich wäre, und da wäre die ÖVP nie bereit, den Steigbügel, das hat der Kanzler sehr klar zum Ausdruck gebracht, diese Position einzunehmen. Und ich meine auch, dass wir fürs Verhandeln diese Zeit brauchen, die man sich nehmen muss, um ein seriöses Ergebnis auf den Tisch zu legen. Aber jetzt sind
wir
noch weit davon entfernt. Jetzt muss man mit der Bundespräsident überhaupt einmal sich erklären. Und das wird heute oder morgen oder in den nächsten Tagen stattfinden. Also ich glaube, man muss immer in der Politik einen Schritt nach dem anderen setzen. Und dann wird man sehen, was sich dementsprechend entwickelt.
Wie lange muss man sich Zeit nehmen? Also es gibt ja einiges zu tun in diesem Land. Wie lang geht sowas? Also es gibt Länder wie in Belgien, da dauert es Jahre manchmal.
Ja, aber erstens einmal, und ist auch nicht so schlecht wirtschaftspolitisch, ich glaube, dass es notwendig ist, immer eine funktionsfähige Regierung zu haben. Die haben wir, weil wir eine Übergangsregierung haben oder eine vom Bundespräsidenten betraute Regierung, die Übergangsgeschäfte zu führen. Das andere ist, wie lange wird es dauern? Das ist immer, schauen Sie in die Geschichte, manchmal ist es nach 3 Monaten gegangen, das ist so in ungefähr ein Maß, manchmal dauert es 6 Monate. In dieser Zeit wird wohl es auch diesmal möglich sein, zu einem Ergebnis zu kommen. So hoffe ich zumindest.
Kommen wir zurück zu Ihnen als Nationalratspräsident. Es gibt das vielleicht auch ein Gerücht, dass Sie den Umbau der Sitze im Parlament so umgestalten lassen, dass in der ersten Reihe die ÖVP mehr Sitze hat, als sie gehabt hätte. Ist das richtig?
Das ist grundfalsch. In der ersten Reihe sind 17 Sitzplätze. Ich glaube, es ist jede Partei hat ein Recht, so zu sitzen, dass man weiß, wo sie sitzt und nicht in einem Verbund mit anderen. Mhm. Die Neos waren in der letzten Periode, wie wir übersiedelt sind vom Ausweichquartier der Hofburg in das Haus, waren die so nett, haben gesagt, na dann setzen wir uns halt in einer Reihe mit der FPÖ und daneben, neben der Kollegin Meindl-Reisinger, ist Hofer gesessen, der nicht so oft auf seinem Sitz gesessen ist, weil er ja letzten Endes auch das dritte Präsidentenamt auszuüben hatte und daher sehr oft am Präsidium saß. Die haben jetzt klar geäußert, sie wollen auch alleine sitzen, so dass man sie als Partei auch wahrnimmt. Daher sind es nicht 17 Sitze, die zur Verfügung stehen, sondern 16, die nach Don't aufgeteilt ergeben das Ergebnis. Wir haben weder was in diese oder eine Richtung verändert, und ich schon gar nicht, sondern ich habe gesagt, es ist das Recht jeder Partei, singulär wahrgenommen zu werden, dem habe ich entsprochen, und daher gibt es die Sitzverteilung so, wie sie ist.
Sie hatten jetzt die letzten Jahre ein Amt inne, das zweithöchste Amt im Staat, das eigentlich ein sehr moderierendes, sehr getragenes, ehrenvolles Amt ist. Zugleich waren Sie der einer der umstrittensten Politiker im Lande. Man sieht das immer in diesen Vertrauensrankings, da waren Sie sehr, sehr lange ganz unten, was daran liegt, dass die Leute eine sehr starke Meinung über Sie hatten. Wie können Sie sich das erklären?
Das eine hat mit dem Untersuchungsausschuss sicherlich zu tun. Mhm. Als Innenminister hatte ich noch andere Werte. Ich denke, dass...
Das heißt, mit Ihrer Amtsführung im Untersuchungsausschuss ist ja sehr kritisiert worden.
Das ist, muss man zur Kenntnis nehmen, dass ich das nicht so wirklich verdeutlichen konnte, wie es eigentlich sein hätte sollen. Ich glaube, man muss das auch aus dem Rückblick dann sehen, egal ob das jetzt den Umbau betrifft, ob das die Öffnung des Hauses ist, wo wir voriges Jahr 540.000 Leute Besucher hatten, heuer schon an die 400.000.
Die Vorsitzführung in den Untersuchungsausschüssen war sicher ein zentraler Punkt, der Sie sehr in den Fokus gerückt hat, auch den Fokus der Kritik. Würden Sie rückblickend was anderes machen?
Schwer zu sagen. Ich habe mich immer an das Gesetz gehalten. Das war für mich die Richtschnur. Vielleicht hat mich das eine oder andere mal provozieren lassen. Ich habe mich immer an die Vorgaben des Verfahrensrichters gehalten. Also ich muss sagen, wenn ich das beurteile, dann gibt's natürlich Fehler. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert der Opposition. Dann war mir auch ein bisschen leichter, dass ich gesagt habe, na, die müssen das so tun. Weil, was ist denn im Vordergrund gestanden? Im Vordergrund ist die Attacke gestanden. Und wir haben oftmals schlussendlich mit der Anklage operiert und weniger mit Beweisen. Wir haben versucht, viele der Leute wirklich massiv zu attackieren, die als Auskunftspersonen gekommen sind. Dass das ganze Prozedere nicht eines ist, das auch mit einem Respekt und mit der Sorgsamkeit durchgeführt wurde, das liegt, glaube ich, genauso auf der Hand. Denn wenn eine Verfahrensrichterin zurücktritt und sagt, hier wird schlimmer gearbeitet als wie in einem Prozess, da muss man sich schon etwas denken. Jetzt können Sie sagen, da hat auch der Vorsitzende einen Anteil. Ja, ich habe ihn genommen und auch bei den letzten Untersuchungsausschüssen mich oftmals vertreten lassen, um damit Emotionen herauszunehmen. Das heißt, ich habe schon reagiert drauf. Nur das Gesetz sieht vor, dem Präsidenten schlussendlich die Aufgabe zu überantworten. Und aus dieser Situation hat sich dann das eine oder andere fortgesponnen.
Eines Ihrer großen Themen war und bleibt wahrscheinlich auch jetzt in der ÖVP-Parteiakademie, in die Sie wechseln, der Kampf gegen Antisemitismus. Das zieht sich durch Ihr Leben. Ja, auch aus Ihrer Familiengeschichte heraus. Ja. Was macht Ihnen da derzeit am meisten Sorgen? Aus Ihrer Familiengeschichte heraus ist es der nationalsozialistische.
Großvater war ein Nationalsozialist, ein Bekennender, zwar 43 gestorben, also nicht mehr reflektieren können, was er eigentlich angerichtet hat, auch durch seine geistige Mittäterschaft. Der war ja nicht nur ein Unterläufer, sondern war also auch ein SA-Führer, hat das freiwillig auch getan, hat sich auch zu dieser Haltung bekannt, die mir vollkommen unerklärlich ist. Mein Vater wollte nicht viel darüber reden und hat das nie in diesem Maße in der Persönlichkeit, auch Krieg, Opfer, verwundet, nicht aufarbeiten können, noch in diesem Maße erst zum Schluss. Und er war ein klarer Gegner jedes Kriegs, durfte als Kind nicht einmal irgendwie so einen Schießprügel haben oder sonst was. Das hat ihn bei ihm wahnsinnig viel ausgelöst. Und ich habe mich dann später gefragt, warum kommt das und was ist das der Grund? Und das ist mein klares Eintreten schon sehr früh. Was macht mir heute am meisten Gefahr, am meisten Sorge, dass wir nicht einen Antisemitismus haben, den wir seit langen Zeiten negativ kennen, aus dem Antijudaismus entstanden, aus der rechten Seite. Heute haben wir einen linken Antisemitismus fürchterlicher Art, Antizionismus. Heute haben wir einen migrantischen, der noch höher ist, weil die Leute, woher sie kommen, ja, Anti-Israel-Politik, antijüdische Politik, eine zentrale Sache ist auf der Staatsräson. Und es ist immer ganz klar der Jude, der den Einfluss hat, und das ist wirklich eine Gefahr. Wenn wir heute sehen, dass 30% unserer Österreicher latent antisemitisch sind und 8%, dann ist das auch eine Gefährdung für eine Demokratie.
Auch absolut nachvollziehbare Analyse, was betrifft, wie Israel kritisiert wird, dass Israel kritisiert wird allerdings.
Ist ja keine Frage. Schauen Sie,
wird ja oft abgewehrt. Also es wird ja oft sofort auch mit Antisemitismus in Zusammenhang gebracht. Sehen Sie da eine Gefahr, dass man zu weit geht darin und die tatsächlich auch die Politik, die Israel jetzt betreibt, Kritik daran unterbindet?
Natürlich muss man das in dem Einzelnen auch sehr genau sich ansehen. Es darf nicht zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommen. Was sich heute am Jahrestag in einem Medium, in einem TV-Medium in Österreich abgespielt, halte ich für einen ganz schlimmen Antisemitismus, weil er so versteckt auch daherkommt, scheinbar balanciert lässt. Einen scheinbar Botschafter, welches Palästina, weiß ich nicht, Palästinas dort zu reden, der von einer Täter-Opfer-Umkehr permanent spricht, der also quasi vom Recht dieses Befreiungsschlages spricht. Also unwahrscheinlich, wie man eigentlich Terror in einem Medium hier verteidigen hat lassen, ohne wirklich dem entgegenzuwirken.
Das überhaupt ja, es war ja auf der anderen Seite auch...
Nein, das ist eben nicht balanciert. Sie können nicht 3000, das ist die typische Haltung, die Sie zuerst gefragt haben, ganz am Anfang, der, die mit dem Nationalsozialismus nicht sind. Nein, es wollen eben nicht so viele Juden, die umgekommen sind. 300 Soldaten sind gestorben und 40.000 Zivilisten auf der anderen. Wer sind die 40.000 Zivilisten? Wie viele Untergrundkämpfer waren da dabei? Haben Sie mal gesehen? Ich habe die Filme gesehen, wo die Leute unkenntlich waren. Sie kennen das nicht aus allen. Jugendliche, zum Teil sogar Kinder, die die Raketenbasen gezündet haben, die dann rausgelaufen sind. Woher sonst wären sie sonst gekommen? Also wo ist das der Aufschrei, dass die Palästinenser seit Jahren Tunnel gebaut haben? Wofür? Dass die Palästinenser seit Jahren Waffendepots in ungeheurem Maß, finanziert vom Iran, finanziert vom Katar, so wie wir in der Hisbollah sehen. Wo ist da der permanente Aufschrei? Bei ISIS war es klar. Aber nur immer dann, wenn sich die Juden wehren, dann ist der Aufschrei da. Israel ist zwischen 2015 und 2023 von der UNO über 150 Mal verurteilt worden. Alle anderen wirklich aggressiven Staaten, keine Demokratien, 60 Mal. Diese Balancierung ist ja dieses schleichende Gift des Antisemitismus, das sich hier breit macht. Na, da an den Juden wird schon was dran sein. Die Juden sind schon selbst schuld. Das war die Erklärung. Auch letztens im Nationalsozialismus. Warum hat man sie denn einsperren müssen, vertreiben müssen? Weil sie die Welt beherrschen, weil sie die Weltgeschäfte machen. Und was mich so wundert, dass junge, auch linke Intellektuelle das nicht sehen, weil die Gleichung Antifaschist ist gleich nie ein Antisemit, die stimmt nie wieder. Und aus dieser Situation, glaube ich, ist es ganz klar, dass wir gerade in den Konflikt Israel und seine Nachbarterrororganisationen, den Staaten, hinsehen müssen. Man muss ja fragen, warum haben die Palästinenser nicht ein Singapur gemacht aus ihrem Ding? Ist in der Fläche kleiner. Warum haben sie nicht ein Hongkong daraus gemacht? Warum haben sie letzten Endes auch mit Hilfe der UNO, die UNRWA, Bücher verbreitet, wo man von der River to the Sea ganz klar drinnen sieht. Das ist unhaltbar.
Die Fragen zu diskutieren wird an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber es wird ein Thema sein, das Sie sicher weiter beschäftigen wird, mit dem Sie sich beschäftigen werden.
Wenn man Demokratie ernst nimmt, dann muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Danke fürs Dasein.
Gerne.
Das Interview wurde gekürzt. Zu sehen ist das gesamte Gespräch mit Wolfgang Sobotka auf puls24.at und auf Join.
Und hier ist es Wolfgang Schiefer dran. Wild umstritten mit Silvia Grünberger, Werner Gruber und Christoph Pöchinger.
Einen schönen Abend wünschen.
Schönen Abend.